Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Und das Ganze wieder wie gewohnt mit Erhard Schärfer.
Und genauso gewohnt mit Thorsten Faas.
Wumms, da sind wir schon wieder. Du bist ein bisschen nervös heute, Erhard, glaube ich.
Stimmt das? Ich bin kein Stück nervös. Wieso?
Weil der Gast, den wir heute haben, dich schon mal in die Bredouille gebracht hat.
Ja, in die Bredouille dahingehend, dass ich verzweifelt versucht habe, was aus ihm rauszukriegen und die Antworten so kurz waren und ich wenig Zeit hatte, über neue Fragen nachzudenken. Ich glaube, es war 2013, an einem Abend der Bundestagswahl oder an dem Abend der Bundestagswahl 2013, und das hat mich... Ja, das hat mich gestresst, ich gebe es zu. Weil wenn man so gar keine Zeit hat, irgendwie plötzlich was Neues zu formulieren oder auch einen anderen Punkt zu finden, und es war auch noch Getöse außenrum, also die Bedingungen waren suboptimal, sagt man ja in gewissen Kreisen.
Und vor diesem Hintergrund sagen wir herzlich willkommen, Olaf Scholz. Toll, dass Sie da sind.
Schönen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr und fragen uns, in welcher Funktion sitzen Sie jetzt vor uns? Als Bundesfinanzminister, als Vizekanzler, als Kanzlerkandidat.
In allen dreien und im Übrigen immer als Olaf Scholz.
Ja, weil ohne den gibt es die drei anderen ja auch gar nicht.
Das ist richtig, aber es lässt sich ja auch alles nicht auseinanderhalten und es gehört zusammen und es passt auch zusammen.
Auf Twitter steht Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler, Kanzlerkandidat der SPD. Wann wird sich die Reihenfolge ändern? Wann schalten Sie in Wahlkampf?
Die heiße Wahlkampfphase ist da verortet, wo die Bürgerinnen und Bürger sie vermuten. Irgendwann so um den Sommer rum, wahrscheinlich etwas früher beginnt das. Aber natürlich sind all die Dinge, die jetzt stattfinden, auch welche, die von allen Bürgerinnen und Bürgern bewertet werden im Hinblick darauf, ob Sie sich vorstellen können, dass ich der nächste Kanzler bin, die Richtlinienkompetenz in der Regierung habe, dass die SPD die führende Partei der künftigen Regierung ist. Und da wollen wir einen guten Eindruck machen.
Wahlkampfmodus mag ich so als Wort sehr gerne, weil ich finde, da merkt man immer so ein bisschen, da schwingt so was Abschätziges mit.
Ja, ich glaube auch.
Und ehrlich gesagt, deine Kolleginnen und Kollegen sagen das gerne mal zu Politikern und Politikerinnen, sagen, jetzt schalten sie in einen Wahlkampfmodus. Und dann schwingt, finde ich, immer so ein bisschen mit, jetzt muss man nicht mehr zuhören, weil das stimmt eh nicht, was jetzt so kommt. Weißt du, was ich meine?
Nee, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, die Situation ist eine andere. Ich glaube, die Themen verschieben sich dann auf einmal, wenn wirklich Wahlkampfmodus angesagt ist, weil dann auch nicht mehr richtig Politik, also es wird auf eine andere Art Politik gemacht. Es ist ja meistens dann auch eine Phase, wo keine größeren Gesetze mehr verabschiedet werden, wo auch mehr zugespitzt wird, wo auch Konfrontation gesucht wird zwischen den Akteuren, und zwar querbeet, und dadurch schon mal grundsätzlich eine ganz andere Stimmung da ist, eine ganz andere Atmosphäre, auch im politischen Dialog. So nehme ich es wahr.
Würden Sie es teilen, dass Wahlkampf so ein mittleres Image hat?
Zunächst mal, wer ein Amt hat, muss es bis zum Ende auch ausüben. Und regiert wird deshalb die ganze Zeit, in der die Regierung eine Aufgabe hat. Und das wird auch bis zum Wahltag der Fall sein und wahrscheinlich sogar noch ein paar Tage darüber hinaus. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass man dieser Verantwortung auch entspricht, denn wir leben ja erst recht jetzt in sehr, sehr schwierigen Zeiten, und niemand kann jetzt vorhersagen, dass es nicht auch noch mitten im Wahlkampf wichtige gemeinsame Entscheidungen der Regierung gibt, die sich auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie in wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Hinsicht beziehen können. Im Übrigen ist für mich das, was Wahlkampf genannt wird, ein großes demokratisches Gespräch, die Gelegenheit, unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger zu treffen, die sich dafür interessieren, was man gemacht hat, was man machen will, was die Pläne für das Land, für Europa, für die Entwicklung der Welt sind, die man von hier aus beeinflussen kann. Und es hören auch sehr viele zu. Ich finde das immer eine sehr glückliche Zeit. Und vieles, was auch gerne angenommen wird von den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkampf, ist aus meiner Sicht auch sehr schön. Zum Beispiel Veranstaltungen, wo man ein paar Eingangsbemerkungen macht und dann alle ihre Fragen und Sichten loswerden.
Aber das wird dieses Jahr nicht so sein, also nächstes Jahr nicht so sein. Oder zumindest nicht so, wie es in früheren Jahren war. kann es ja auch gar nicht. Oder glauben Sie, oder denken Sie, dass dann die Pandemie überwunden ist und alle schon so einen hohen Impfgrad haben, dass große Veranstaltungen stattfinden können, dass Kundgebungen stattfinden können, wo die Leute eng zusammenkommen? Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das heißt, müsste aus meiner Sicht doch von der Planung Stand heute, müsste man doch sich einen ganz anderen Wahlkampf vorstellen, als wir ihn in den vergangenen Jahren kennengelernt haben. Mit auch dann anderen Schwerpunkten für Wahlkämpfer.
Zunächst mal hoffe ich, dass wir schon noch die Gelegenheit haben, mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt in Kontakt zu treten, auch indem wir uns begegnen unter freiem Himmel oder auch in Versammlungsorten. Denn das steht den Bürgerinnen und Bürgern zu und das ist auch etwas, das ich jedenfalls sehr gut finde. Im Übrigen ist ja die jetzige Krise auch eine große Gelegenheit in vielen anderen Bereichen gewesen, technologisch voranzukommen. Sicher werden wir die Möglichkeiten, die sich so mit Videokonferenzen und anderen Sachen ergeben, auch für den Wahlkampf nutzen. Das ist auch gut so. Aber es kann nicht das Einzige sein. Also da bin ich doch zuversichtlich, dass auch die klassischen Dinge noch funktionieren.
Was Sie angesprochen haben, war ja, glaube ich, das Ihr Hamburger Wahlkampfmodell, wenn ich so sagen darf, wo Sie in allen Bezirken einmal waren, glaube ich, ne, ein paar Sätze am Anfang gesagt haben und dann den ganzen Abend Fragen beantwortet haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das wird ja bundesweit nicht funktionieren, oder? Also ist so eine Art von Wahlkampf skalierbar oder wird das nicht für Sie auch ein ganz anderer Wahlkampf als all das, was Sie in Verantwortung bisher erlebt haben?
Es wird alles gleichzeitig sein. Es gehören Kundgebungen dazu, die man aus Wahlkämpfen schon immer kennt. Aber es gehören auch Veranstaltungen dabei, die Townhalls sind. Mhm. Wer sich amerikanische Präsidentschaftswahlkämpfe anschaut, sieht, dass dort das Townhall immer eine große Rolle gespielt hat. Und da ist noch ein viel größeres Land zu bereisen als Deutschland. Insofern wünsche ich mir schon, dass es viele Stadthallen und große Versammlungsorte gibt, in denen ich auftreten kann und genau das machen kann, nämlich den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort zustehen.
Obwohl ich gerade letzte Folge von dir, Thorsten, gelernt habe, dass sie ja gerade der US-Wahlkampf gar nicht alle Regionen abgegrast werden, sondern nur die, wo möglicherweise Wählerinnen und Wähler dazu zu bewegen sind, anders zu wählen als zuletzt. Und dass es tatsächlich große Bereiche gibt, wo im Grunde gar kein Wahlkampf stattfindet.
Aber das ist das amerikanische Wahlsystem, das wir in Deutschland jetzt sorgfältig kennengelernt haben, weil die Entwicklung der amerikanischen Demokratie uns hierzulande zu Recht sehr interessiert. Und das ist anders und da geht es schon darum, dass man versucht, allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu bieten, direkt in Kontakt zu treten und die Sachen loszuwerden, die sie bewegen und auch Vorschläge aufzunehmen, die für die Zukunft Deutschlands wichtig sind.
Ich habe den Eindruck, auch wenn ich so verfolge, was Sie auf Twitter schreiben, Sie haben das intensiv verfolgt, oder? So in den USA, auch den Wahlkampf durchaus. Haben Sie Impulse mitgenommen für das, was Ihnen nächstes Jahr bevorsteht?
Wir haben genau hingeschaut im Hinblick auf Videokonferenzen und Ähnliches. Ja, das ist passiert. Ansonsten habe ich mir die Entwicklung des Wahlkampfes und die Wahl und auch das, was jetzt nach der Wahl passiert, genau angeschaut, aus dem gleichen Grund, den ich eben für uns alle in Anspruch genommen habe, nämlich die USA sind das mächtigste Land der Welt und verändert, sie werden das auch bleiben. Die USA sind mit uns verbunden als Demokratie und als Rechtsstaat. Sie sind mit uns verbunden im transatlantischen Bündnis der NATO. Und das muss uns interessieren, welche Entwicklung dieses Land nimmt.
Sie sind ja wahrscheinlich einer der wenigen, die den amerikanischen Präsidenten mal erlebt haben. Überrascht Sie das, was dort gerade passiert? Oder passt es zu dem Bild, was Sie so von ihm bei G20 oder wo auch immer auch persönlich mal bekommen haben?
Leider bin ich nicht überrascht, aber schon bedrückt. Denn es gehört ja zur Demokratie dazu, dass man Wahlergebnisse akzeptiert. Und zwar auch dann, wenn sie einem nicht gefallen. Das ist ja die eigentliche Leistung. Und insofern verfolge ich unverändert ganz gespannt, wie es jetzt vor sich geht. Aber es ist doch sehr offensichtlich, Joe Biden hat die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner hinter sich versammelt. Sie haben für ihn gestimmt. Und das gilt nicht nur für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger des ganzen Landes, sondern es gilt eben auch für das Wahlleutegremium und die Entscheidung, die in den einzelnen Bundesstaaten getroffen worden sind. Unabhängig davon, finde ich, müssen wir uns ganz klar machen, dass wir aus den Entwicklungen in den USA auch viel lernen können. zum Beispiel, dass eine Gesellschaft zusammenhalten muss, dass es nicht gut ausgeht, wenn die Spaltungen größer werden, wenn nicht jeder sicher ist, dass seine Arbeit, seine Leistung mit ausreichend Anerkennung und Respekt begleitet wird. Und das hat dann Konsequenzen, weil natürlich, wenn viele das Gefühl haben, sie wissen nicht mehr, wo geht's hin, gibt es für sie eine Zukunft, wird das, was sie tun, anerkannt und respektiert, dann auch offener werden für die Tätigkeiten und Parolen von Populisten. Und das muss verhindert werden.
Man kann an der Stelle auch mal sozusagen aus der Demokratisierungsforschung ein, was nur zeigt, was wir da gerade in den USA erleben. Ein Regimewechsel ist immer ein Indikator, ein erfolgreicher Regimewechsel nach Wahlen, ein Indikator dafür, ob eine Demokratie konsolidiert ist. Also in der einschlägigen Forschung. Insofern, wenn so, also das ist wirklich so ein neuralgischer Punkt und das geht manchmal so ein bisschen unter, finde ich, was dort passiert gerade, dass man einfach das Ergebnis einer Wahl nicht anerkennt. Das ist eigentlich einer Demokratie unwürdig. Also das ist wirklich ein tiefer Einschnitt, was wir dort gerade erleben.
Ich empfinde das auch als tiefen Einschnitt und will auch gar nicht verhehlen, dass ich auch bedrückt bin, wenn ich da hinschaue.
Nun wird es aber wahrscheinlich doch den üblichen Gang der Dinge gehen und im Januar wird dann Joe Biden Präsident sein. Nehme ich jedenfalls mal an, oder nicht?
Doch,
nehme ich auch an. Das ist jetzt eine hässliche Phase oder eine schwierige Phase zumindest, aber es wird dann, ist das 20. ne? 20. Januar ist, glaube ich, das Datum, dass dann Joe Biden und Kamala Harris die Amtsgeschäfte da übernehmen. Was wird sich ändern für uns hier in Deutschland, für Europa, wenn die beiden an der Spitze der USA stehen und dann die Amtsgeschäfte tatsächlich übernehmen?
Es gibt die Chance, ein neues Kapitel der transatlantischen Beziehungen aufzuschlagen. Das ist notwendig aus den Gründen, die ich eben gesagt habe und auch noch aus weiteren. Meine Vorstellung ist, dass die Welt ungemütlicher und auch anders wird, als wir sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten gekannt haben. Es wird in nur wenigen Jahrzehnten, 2050, das ist 30 Jahre von jetzt, 10 Milliarden Einwohner auf der Welt geben. Es wird viele mächtige Länder und Staaten geben, nicht nur die USA und China, wie manche jetzt immer raunen, sondern immer noch Russland und viele andere Nationen des wieder aufgestiegenen Asiens, Korea, Japan, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Indien und bestimmt auch den einen oder anderen starken Staat aus Afrika oder Südamerika. Und deshalb muss für uns klar sein, dass in dieser multipolaren Welt wir nur etwas beschicken und bewirken können, wenn wir eine starke und souveräne Europäische Union haben. Und dafür müssen wir als Deutsche mittendrin in der EU auch Sorge tragen. Und deshalb muss für uns klar sein, dass es in dieser Welt darauf ankommt, dass es nicht nur multipolar zugeht, also mit vielen Mächten, die Einfluss nehmen auf die Welt, sondern dass es auch eine Weltordnung ist, in der das Recht herrscht, in der Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Interessen im Mittelpunkt steht, das, was man Multilateralismus nennt. Und ich finde das gut, wenn wir dafür sorgen können, dass so gemeinsam Sicherheit hergestellt wird.
Also ohne die USA wird es nicht gehen. Jetzt kommen wir aber gleich, so fasse ich das jetzt mal auch nochmal kompakt zusammen und vielleicht auch ein bisschen unzulässig, aber dann kommen gerade aus Ihrer Partei dann aber auch wieder Stimmen, die von Abkopplungen reden von den USA, die beispielsweise auch, was die NATO-Finanzierung angeht, dass sie das 2%-Ziel in Frage stellen, die von einer europäischen Armee reden, also auch da nochmal Distanz zu NATO zumindest formulieren. Das passt ja nicht so ganz zusammen.
Na, wir brauchen schon mehr Zusammenarbeit in Europa, auch in Sicherheitsfragen. Darüber besteht ja sogar ein sehr weitreichender Konsens, den auch, wenn ich das richtig beobachte, fast alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes teilen. Wir sollten wissen, dass die USA viel weniger, wenn man mal strikt militärisch wird, Waffensysteme haben als die Europäische Union und natürlich dann auf die besser sich konzentrieren können, als das hier in Europa der Fall ist. Wenn wir also dort eine bessere Kooperation hinbekommen, dann hilft das auch. Und es wird gleichzeitig notwendig sein, dass wir unseren Beitrag leisten. Da bin ich allerweil dafür, dass man sich mal an die Fakten hält. Deutschland ist unter den Staaten der EU derjenige, der den größten Beitrag zu Sicherheitsausgaben in der NATO leistet. Deutschland ist das Land, das in den letzten Jahren seine Verteidigungsanstrengungen wie kein anderes verstärkt hat. gerade, wenn ich das in unserer trauten Runde sagen darf, seit ich Finanzminister bin. Insofern haben wir das getan, was wir tun können. Und das ist viel.
Also ist, aber da ist ein Dissens zwischen Ihnen und zumindest Teilen der Bundestagsfraktion.
Nein, das sehe ich nicht so. Alle sagen, wir haben ziemlich viel getan und haben einen großen Beitrag geleistet.
Aber die wollen ja weiter. Die sind sich einig mit denen über das, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Aber was den Blick nach vorne angeht, da gibt es schon unterschiedliche Vorstellungen.
Wir haben gegenwärtig doch alle die Klugheit zu wissen, dass das jetzt ganz besondere Zeiten sind und dass es eine große Herausforderung ist, das alles weiter zu finanzieren, was wir bisher so unterhalten.
Wenn wir nochmal auf die USA schauen, dann ist Ihre These ja implizit, dass Trump so ein Unfall der Geschichte war, oder? Also wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass die USA wieder in den Reigen der multilateralen Staatengemeinschaft zurückkehrt, was macht Sie so sicher, dass dem wirklich so ist?
Ich halte die Wahl von Trump keineswegs für einen Unfall der Geschichte. Das wäre zu leicht genommen. Deshalb habe ich eben darauf hingewiesen, dass die seinerzeitige Wahl von Trump auch etwas mit der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zu tun hat. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir daraus lernen, dass das bei uns nicht passieren darf. Ich finde, dass wir uns auch klar machen müssen, dass zum Beispiel auch der Brexit nicht erklärt werden kann ohne die Spaltung der britischen Gesellschaft. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig und ganz zentral, dass wir hier eine Gesellschaft entwickeln, die zusammenhält und in der jeder gleiches Recht hat und auch gleich anerkannt wird und sich darauf verlassen kann, dass das auch für alle anderen wichtig ist.
Jetzt haben wir ganz schön viel über Inhalte geredet. Gelegentlich wird das aber auch mal anders gesehen.
Der O-Ton der Woche.
Ich sag mal, den Politbetrieb hier in Berlin interessiert gar nicht das Inhaltliche. Die wollen nie wissen, worum das geht und was man eigentlich als Entwicklung für Deutschland vorhat. Die wollen nur wissen, wer mit wem wann gut zusammenspricht. Das ist Klatsch. Sondern in Wahrheit geht es um ganz ernsthafte Sachen, nämlich wohin soll sich Deutschland entwickeln? Und dazu habe ich ein Programm, einen Vorschlag, den will ich mit den Bürgern und Bürgern diskutieren. Und wenn die mir dafür ein starkes Mandat geben und der SPD, dann werde ich das auch durchsetzen.
Das war aus dem Nachbericht aus Berlin vom 4. Oktober. Der ist aus verschiedenen anderen Gründen auch relativ bekannt geworden, weil es da noch einen anderen O-Ton gab, der die Runde gemacht hat. Aber wir haben uns hier mal diesen Punkt rausgepickt. Ist das so Ihr Blick auf die journalistische Szene? Sind wir da, ich nehme jetzt mal die Last aller auf mich, irgendwie sind wir da tatsächlich zu eindimensional häufig in der politischen Berichterstattung, zu sehr auf... Ja, vielleicht auch auf Personen aus, auch auf Klatsch, wie Sie es gerade in dem Gespräch formuliert haben.
Personen sind schon wichtig. Wenn man jemandem seine Stimme gibt, möchte man ja auch wissen, wie der oder die ist und ob man sich darauf verlassen kann, dass sie das machen, was sie vorher gesagt haben. Ja. Aber die Frage, die mich immer mal wieder umtreibt, ist, gelingt es eigentlich, über das zu reden, was für die Zukunft wichtig ist? Oder bleiben wir immer im oberflächlichen gefangen. Und das würde ich gern durchbrechen. Und für mich ist das, was wir eben besprochen haben, eine gute Chance. Die Kampagne, der Wahlkampf, das ist die Zeit, in der die Bürgerinnen und Bürger dringend wissen wollen, was eigentlich für Pläne für die Zukunft existieren. Und da kriegt man sie auch unter.
Ich fand es interessant, dass Sie von Klatsch gesprochen haben, weil wenn ich so die wissenschaftlichen Debatten rund um Wahlkampf mir in Erinnerung rufe, dann ist da oft so von Horse-Race-Journalismus die Rede, als sei das alles so ein Pferderennen, wer vorne liegt. Oder auch so Game-Frame, als sei das alles ein Spiel. Aber Klatsch ist ja noch mal mehr eigentlich. Das ist wirklich nur um Klatsch und Tratsch und noch nicht mal um dieses Strategische geht. Also ist es so hart gemeint, wie es klingt, wenn Sie von Klatsch sprechen?
Ich habe konkrete Dinge im Kopf, wo ich sage, das meine ich so hart, wie ich das sage. Und es gibt schon Situationen, wo jeder denkt, interessiert sich eigentlich hier jemand für was anderes, als wer kann mit wem besonders gut. Das ist wichtig, aber eben nicht der Mittelpunkt der Dinge. Und ich glaube, das ist schon etwas, worauf wir als Bürgerinnen und Bürger Anspruch haben, dass wir auch über das informiert werden, was für Vorstellungen existieren. Und ansonsten bin ich ehrlicherweise einer von denjenigen, die nicht besonders aufgeregt sind über das, was so geschieht. aber ich habe eben auch meinen eigenen Kurs und der ist schon darauf gerichtet, dass ich etwas tun möchte für unser Land.
Also ich würde teilen, dass im Wahlkampf oft die Inhalte zurücktreten, aber dass es eben oft so darum geht, irgendwie wer holt auf, wer fällt zurück, wer landet einen Treffer, oder so dieser berühmte Umfragekeller ist ein anderes Lieblingswort, wo es ja immer nur um so ein was Spielerisches geht. Und ich glaube, insofern würde ich da Ihre Sorge durchaus teilen, ein Stück weit. Aber eher sozusagen, dass dieses spielerische Element eben die Inhalte auch sehr schnell entwertet, weil man dann oft so einen Blick hat, dass sie irgendwelche Dinge nur vorschlagen, damit sie in den Umfragen besser dastehen, damit sie so aus dem Umfragekeller rauskommen. Und das finde ich immer die Schwierigkeit, dass es sofort so einen zynisch-strategischen Blick kriegt.
Ist in der Tat ein großes Thema, das mich auch umtreibt. Und deshalb bestehe ich darauf, dass alles, was wir vorschlagen, lange entwickelt und ganz ernst gemeint ist. Und dass das auch jeder versteht, dass es uns darum geht. Also ich greife mal ein Thema auf, von dem jeder weiß, dass ich schon sehr lange dafür bin. Nämlich zum Beispiel, dass wir einen Mindestlohn haben von 12 Euro in Deutschland. Da geht es mir darum, dass wir einfach zeigen, dass auch diejenigen, die schwere Arbeit verrichten für wenig Geld, einen Anspruch darauf haben, dass es wenigstens so viel ist, dass man sich nicht durch den Lohn auch noch beleidigt fühlen muss. Und es bleibt ja wenig Geld mit 12 Euro, das muss man ja ausdrücklich dazu sagen. Oder wenn ich schon vor ein paar Jahren angefangen habe zu sagen, im nächsten Jahrzehnt, in dem jetzt beginnenden Jahrzehnt, entscheidet sich die Frage, ob wir es schaffen, ein stabiles Rentenniveau zu halten, was ich möglich finde. Aber es ist eine Frage der Prioritätensetzung, die man 10 Jahre lang durchhält oder eben nicht. Ich bin dafür. Oder es geht um die Frage, wie können wir das eigentlich schaffen, dass wir vorne mitspielen, wenn es um die ökonomische Entwicklung der Zukunft geht, technologisch. Wie kriegen wir das hin, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können? Und wie kriegen wir dabei hin, dass es auch in 10, 20, 30 Jahren in Deutschland noch gut bezahlte Arbeitsplätze gibt und die nicht alle woanders sind? Das sind ja Fragen, über die kann man, muss man und darf man diskutieren.
Ich habe immer noch im Kopf, dass Sie, als Sie vorhin gesagt haben, Wahlkampfzeiten sind glückliche Zeiten, ne? So war die Formulierung.
Ja.
Da habe ich mich in dem Moment gefragt, ob Per Steinbrück das unterschreiben würde. Der ja mit Sicherheit ähnliche Ziele hatte, wahrscheinlich ich weiß nicht, wenn auf die genauen und die konkreten Vorhaben guckt, werden sich sicher Abweichungen finden, aber im Kern auch genauso sozialdemokratische Ziele gehabt hat und Vorhaben in diesem Wahlkampf wie Sie. Aber es ist dann völlig anders gelaufen und auch komplett aus dem Ruder gelaufen, dieser Wahlkampf. Deswegen habe ich mich gefragt, wo Sie die Zuversicht hernehmen, dann ab Sommer, Spätsommer nächsten Jahres in glücklichen Zeiten zu leben in diesem Wahlkampf, der für die SPD angesichts der Lage heute, und ich weiß, Umfrage sind natürlich keine Wahlergebnisse, aber doch noch einer der entscheidendsten vielleicht sogar wird, vielleicht sogar der entscheidende überhaupt.
Das ist ein ganz entscheidender Wahltag, die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Und der ist wichtig für die Richtung, die unser Land in den nächsten 10 Jahren nimmt, in den 20er Jahren, die jetzt beginnen. Und der ist wichtig für die SPD, ganz selbstverständlich. Und das hängt sogar miteinander zusammen, denn die Sozialdemokratische Partei steht ja für etwas, was gar nicht so selbstverständlich ist. Eine moderne, technikoffene, fortschrittliche Partei, die lebensweltlich liberal ist und ökonomisch vernünftige Projekte verfolgt und gleichzeitig sich dafür einsetzt, dass es einen funktionierenden Sozialstaat gibt. Und das alles zusammen ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist ja etwas, von dem unser Land, behaupte ich mal, auch profitiert. Sogar wenn, das sehen sogar Leute so, die noch nie SPD gewählt haben, weil es im Prinzip etwas ist, das dafür sorgt, dass dies ein Gesichtspunkt ist, der für die deutsche Politik relevant bleibt. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass wir gute Chancen haben. Es ist das erste Mal so, dass bei der nächsten Bundestagswahl, das erste Mal so seit der ersten Bundestagswahl, dass bei dieser Wahl niemand antritt, der schon Kanzler oder Kanzlerin ist. Es wird so sein, dass ganz viele Parteien in den Deutschen Bundestag kommen. Wie viele genau, wissen wir nicht. es wird keine Partei so stark sein wie vor 20, 30 Jahren, was die Sitze und das Wahlergebnis betrifft. Und darin sind große Möglichkeiten. Und eines der möglichen Ergebnisse, für das wir uns einsetzen werden, ist, dass die SPD so stark ist, dass sie eine Regierung führen kann und dass ich der nächste Kanzler werde.
Muss hier konkreter nachfragen, glaube ich, offenbar. Was wollen Sie denn anders machen als bei den früheren Wahlkämpfen? Es gibt kommenden Freitag, also von heute aus in exakt einer Woche, eine sogenannte Wahlkampfkonferenz im Willy-Brandt-Haus, überwiegend digital. Es wird da Vorträge geben, Workshops. Dann wird sich über Wahlkampfstrategien verständigen oder zumindest mal austauschen oder über, wie man heute auch Wahlkampf anders machen muss, beispielsweise auch online. Also gibt es schon Ideen, was konkret anders sein wird als beim letzten Wahlkampf?
Es gibt solche Vorstellungen und die werden auch weiterentwickelt. Wir haben ja vieles früher als andere aufs Gleis gesetzt. Es gibt einen Kanzlerkandidaten. Wir haben eine Werbeagentur. Wir arbeiten intensiv an der Vorbereitung des Wahlkampfes und dazu gehört auch, dass wir alle Möglichkeiten, die mit den Social Media verbunden sind, mit der Digitalisierung der Kommunikation auch nutzen werden. Aber nicht nur das, es muss auch ganz klassische Veranstaltungen geben, soweit sie uns aus gesundheitlichen Gründen, Corona-Pandemie bedingt, möglich sind. Und das alles bereiten wir jetzt vor. Das ist die Technik in Anführungsstrichen, die aber in diesem Fall auch wichtig ist, weil natürlich, wer eine moderne Politik machen will, auch selber modern sein muss in den Wegen, wie er mit anderen spricht. Und umgekehrt geht es um die Inhalte.
Das war vor 4 Jahren ja auch schon so. Da ist es ja genauso propagiert worden mit Martin Schulz. Kann mich noch erinnern, dass Katharina Barley uns rumgeführt hat im Willy-Brandt-Haus auf einer Etage durch die Quasi-Kampa, die es da gegeben hat, irgendwie, wo auch ganz viel Social Media gemacht wurde und all die neuen Verbreitungs- und Kommunikationswege ausprobiert wurden und dann auch versucht wurden anzuwenden. Du wirst dich erinnern, Thorsten.
Ja, das ist in der Tat, ist ja nicht der erste Wahlkampf sozusagen, der im digitalen Zeitalter stattfindet, wobei ich auch schon manchmal gesagt habe, danach werden wir wieder sagen, es war doch nicht der erste, bei dem digitale Medien entscheidend waren, weil das ja auch manchmal so ein Hype ist rund um digitale Medien. Ich meine, was spannend ist, Sie haben die Agentur angesprochen gerade, ja. die ist ja durchaus spannend, also man konnte ja lesen, Sie haben sich für Raphael Brinkert entschieden, der ja oder die Agentur tatsächlich dafür bekannt ist, auch Personen zu platzieren und zu promoten, ganz viel auch im Sportbereich, Kimmich, Goretzka sozusagen promotet.
Nur Bayern-Spieler.
Ja, ist ja nicht schlecht, würde ich sagen.
Ich weiß nicht.
Das aber also das ist neu, würde ich sagen, und vielleicht doch auch ein Stück weit eine Anerkennung, dass das, was Sie eben gesagt haben, die Inhalte glaubwürdig und so weiter, dass halt schon die Verpackung außenrum auch stimmen muss. Und dass es eben doch auch um Sie als Person gehen wird, oder? In letzter Konsequenz.
Es geht um unser Land. Es geht um mich als Person und es geht um die Sozialdemokratische Partei. Alles ist wichtig. Und das ist, ich habe das eben schon gesagt und will das wiederholen, eine großartige Sache. Es gibt die Möglichkeit, dass alles an die Frau und den Mann zu bringen in Deutschland. Und ich habe das Gefühl, dass sich viele dafür interessieren. Wir müssen nur klar sein in dem, was wir wollen. Und das ist für mich sehr wichtig, dass am Ende dieser langen Zeit, dieser langen Kampagne, alle wissen, woran sie mit der SPD sind und mit mir, dass sie wissen, was wir uns für Vorstellungen für die Zukunft machen und dass genügend viele daraus den Schluss ableiten, uns auch ihre Stimme zu geben.
Darf ich ganz kurz was nachfragen? Woher nehmen Sie das Gefühl, dass sich viele dafür interessieren? Weil wir nehmen ja als Währung normalerweise die Umfragen. Da würde ich jetzt sagen,
wissen wir ganz, dass
da
ganz
ist viele, noch Luft nach oben.
Die Umfragen, da ist noch Luft nach oben. Wollen also wir auch unbedingt erreichen.
Woher nehmen Sie das Gefühl?
Wir wissen auch aus Umfragen, aber das ist schon wieder so ein komischer Blick, dass ganz viele sich trotzdem dafür interessieren, dass sie möglicherweise doch die SPD wählen könnten. Und die müssen wir natürlich überzeugen. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich, denn mir ist das ja alles schon mal gelungen. Das stimmt. Will ich dann hier doch loswerden, als ich nach einer verlorenen Bundestagswahl 2009 Landesvorsitzender der Hamburger SPD wurde, war das so, dass die SPD bei der Bundestagswahl knapp unter 30%, ich glaube 28% in Hamburg erhalten hat. Deutschlandweit noch ein bisschen weniger. Und kurze Zeit später, im Frühjahr 2011, hat die SPD mit mir als Bürgermeisterkandidaten die Bundestagswahl mit 48% gewonnen.
Die Hamburger
Wahl. So weit werden wir nicht kommen, aber wir werden so weit kommen, dass es kein Problem gibt.
Und dass wir einen Auftrag für die... Sie haben jetzt gesagt, mit 48% die Bundestagswahl gewonnen.
Nein, mit 48% die Bürgerschaftswahl gewonnen.
Dann war es ein Versprecher.
Und ich wollte nur sagen, wir werden bei der Bundestagswahl ganz sicherlich nicht so einen großen Erfolg erzielen. Das, finde ich, kann man ganz nüchtern sagen, muss man auch nüchtern sagen. Aber dass viel mehr drin ist, als was wir jetzt in den Umfragen haben, das hat mich das damalige Beispiel gelehrt. Und das ist der Mut, mit dem wir an die Sache rangehen.
Neulich las ich ein Papier, die SPD sei für viele die beste zweite Wahl. Was, glaube ich, die Ambivalenz eigentlich auf den Punkt bringt. Sie ist für viele wählbar. Ja, absolut. Das ist ja die Ambivalenz sozusagen. Sie ist im Moment, glaube ich, nicht auf eben die erste Präferenz, aber sie ist eben grundsätzlich wählbar. Und das nächste Wahljahr, haben wir ja schon angesprochen hier, wird, glaube ich, wirklich eins, wo vieles neu gemischt wird.
Sagen wir mal konkret, wo soll es herkommen? Wo soll der Stimmungsumschwung entstehen?
Na, ehrlicherweise trete ich an, weil ich glaube, dass das schon so ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich gut vorstellen könnten, dass ich der nächste Kanzler bin. Das ist dann ja auch ein Argument für die SPD. Ich trete an als überzeugter Sozialdemokrat, das will ich auch dazu sagen.
Cool, Sozialdemokrat.
Und ich habe einen Plan für die Zukunft des Landes. Und die Themen, die da im Mittelpunkt stehen, sollten auch die sein, um die es wirklich geht, wenn wir darüber diskutieren, was denn in den nächsten 10 Jahren passiert. Ich habe die Frage des Respekts, des Zusammenhalts schon angesprochen. Das ist auch hierzulande wichtig, ob das nun das Stadt-Land-Thema betrifft, ob das ganz unterschiedliche Lebensverhältnisse betrifft. Ich vertrete ein politisches Konzept, wonach sich niemand als was Besseres fühlen sollte. Das ist nicht die Haltung sozialdemokratischer Politik. Ich möchte, dass ein Mann oder eine Frau, die einen handwerklichen Beruf ergriffen haben, nicht das Gefühl haben, dass sie zurückstehen müssen gegenüber jemandem, der ein Studium absolviert hat. Und das, finde ich, ist eine Haltung, die für die Zukunft dieses Landes entscheidend ist. Die hat viele konkrete praktische Konsequenzen, aber es ist auch eine Haltung, wie sehen wir auf dieses Land und aus welcher Perspektive betrachten wir das. Das zweite große Thema ist die Frage der Zukunft. Da geht es um diese technologischen Fragen, um den menschengemachten Klimawandel, um die Zukunftsfähigkeit unserer Arbeitsplätze. Und da sage ich ganz klar, gibt es mit uns ein Angebot, das funktioniert, ich behaupte auch, wahrscheinlich nur mit dem, was wir formulieren. Denn den großen technologischen Umbruch, den wir hinkriegen müssen, damit das mit sicheren Arbeitsplätzen in der Zukunft klappt, wird es nur geben, wenn das in einem engen Zusammenspiel zwischen den Unternehmen und einem handlungsfähigen Staat geschieht, der dafür sorgt, dass die Infrastruktur auch da ist. Ich nehme mal ein Beispiel, das jetzt jedem offensichtlich ist. Wir setzen auf die Elektromobilität. Milliarden werden jetzt endlich von den Unternehmen investiert, damit wir elektrifizierte Fahrzeuge haben. Und obwohl das ein Thema ist, über das seit vielen Jahren diskutiert wird und ich immer wieder darauf zu sprechen komme und wir auch unglaublich viel Geld bereitgestellt haben, kommt es mit dem Bau von Möglichkeiten, Strom aufzunehmen, von Ladestationen nicht voran. Ich habe mit großer Energie darum gekämpft, dass in den Plänen der Bundesregierung drin steht, 1 Million Ladepunkte bis 2030. Und wenn man sich die gegenwärtige Entwicklung anschaut, dann sieht man nicht, dass das allen gleich wichtig ist, wie zum Beispiel mir. Und ob es nun um die erneuerbaren Energien und das Stromnetz oder den industriellen Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft gibt. Nur wer gewissermaßen auf modernste Technologien setzt, wer dafür kämpft, dass die Infrastruktur dazu entsteht, damit das auch überall klappt mit den Unternehmen und den Arbeitsplätzen, wird sicherstellen, dass es in Deutschland eine gute, wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft gibt. Und das tun wir und verbinden das mit der genauso großen und nur auch so lösbaren Aufgabe, den Klimawandel aufzuhalten.
Ich schlage vor, wir wechseln das Amt.
Wir wechseln das Amt.
Welches? Ja, weil wir wollen ja auch so ein bisschen Politik erklären.
Das stimmt.
Und heute haben wir ja mal einen Vizekanzler hier. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Was macht der eigentlich, ein Vizekanzler, in dieser Funktion?
Das ist der Stellvertreter der Kanzlerin. Und ansonsten geht es darum, den sozialdemokratischen Teil der Regierung zu koordinieren und natürlich die ganze Politik im Blick zu haben. Also ich bin Bundesminister der Finanzen, aber mich bewegen alle Fragen, ob das nun die des Arbeits- und Sozialministeriums, des Gesundheitsministeriums ist, jetzt in der Corona-Pandemie, ob das die Fragen der Umweltpolitik sind, ob das die Fragen der Europapolitik und der auswärtigen Politik sind, ob das die Fragen sind, die sich etwa um die wirtschaftliche Infrastruktur unseres Landes drehen und, und. Und das muss auch so sein und das ist die politische Aufgabe, die damit verbunden ist.
Ja, gesagt, Koordinierung der SPD-Ministerien. Ich glaube, da machen sich die allermeisten auch kein Bild von so ein richtiges, was das bedeutet.
Also, was heißt das konkret? Was, also, wir wollen es nur verstehen sozusagen. Also
Koordinierung heißt erstmal, sich um die Aufgaben zu kümmern, mit allen zu sprechen und Einvernehmen herzustellen, was uns auch gut gelingt. Wir treffen uns auch sehr oft, im Übrigen auch, um das jetzt mal
platschmäßig
zu sagen.
Jetzt freut er sich. Weil man das ja alles nur hören kann und weil man auch anders als bei, sagen wir mal, Interviews in großen Zeitungen, die schreiben dann immer, Klammer auf, lacht, Klammer zu. Ich würde jetzt sagen, Klammer auf, freut sich.
Schmunzelt.
Schmunzelt. Ja, schmunzelt trifft
es. Wir treffen uns also vor den Kabinettssitzungen auch zu einem Frühstück im Bundesministerium der Finanzen und besprechen das, was auf der Sitzung des Kabinetts eine Rolle spielt, aber natürlich vor allem die nächste Zeit. Denn auf der Tagesordnung des Kabinetts stehen ja meistens die Dinge, über die man schon Einigkeit erzielt hat.
Und die andere Seite macht das ganz genauso, kann man von ausgehen, oder?
Die CDU-CSU-Ministerinnen und Minister machen das genauso. Und das führt auch dazu, dass Koalitionsregierungen, die in Deutschland ja typisch sind, auch funktionieren.
Stimmen Sie sich auch mit der Kanzlerin nochmal ab? Also haben Sie, was ist das für ein Verhältnis, wenn man so will? Was haben Sie da für Modalitäten, wie Sie mit ihr dann Dinge abstimmen als jeweilige Spitzen der beiden Seiten?
Ich habe ein gutes Verhältnis zur Kanzlerin, schon sehr lange. Ich glaube, dass sie das umgekehrt auch so beschreiben würde. Wir haben schon öfter eng zusammengearbeitet, eigentlich gleich zu Beginn der ersten großen Koalition nach Rot-Grün. Und das schon bei der Erstellung des Koalitionsvertrages gemerkt, dass wir miteinander Dinge bewegen können. Ich bin dann erster parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion geworden, hatte also unmittelbar mit dem damals dieses Amt ausübenden Kollegen Röttgen in der CDU-CSU zu tun. Und seitdem klappt das immer wieder. Ich war ja auch schon mal Arbeitsminister in einer großen Krisenzeit und habe mit der Kurzarbeit damals, glaube ich, schon einen Beitrag dazu leisten können, dass Deutschland besser aus der damaligen Krise rausgekommen ist. Und ich habe als Bürgermeister und Ministerpräsident mit ihr zusammengearbeitet, zum Beispiel in den jetzt so viel diskutierten Ministerpräsidentenkonferenzen und den gemeinsamen Tagungen mit der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin und jetzt wieder im Kabinett.
Und aber natürlich, haben Sie einen ähnlichen Fixpunkt, so ein Arbeitsfrühstück jeden Montag oder so? Oder
wäre das zu formalistisch? Auch noch immer mal vor dem Kabinett direkt. Und ansonsten ist es so, dass wir uns doch öfter auch verabreden, um nochmal entweder telefonisch oder ganz praktisch auch, indem wir zusammensitzen, Dinge zu besprechen.
Wir können das gute Verhältnis, das Sie eben beschrieben haben, zur Kanzlerin, glaube ich, sogar untermauern mit einem sogenannten Originalton. Den hören wir uns jetzt einfach mal an.
Jetzt würden wir normalerweise einen Fototermin machen. Jetzt können wir alle nochmal ins, wer es hat, kann es nochmal ins Fenster halten hier. Wer es nicht dabei hat, hat es wahrscheinlich im Kopf. Das ist dann noch, ich halte mal zwei hoch, weil Olaf Scholz keins dabei hat, dann halte ich eins für ihn mit. So.
Das war das hat ja auch Spaß gehabt. Nach der Vorstellung des Jahresgutachtens 2021 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben das Bild noch im Kopf, zumindest ich kann es nur mal kurz nachschildern. Dickes Buch mit blauem Einband und wir haben die Kanzlerin gesehen vor einer oder während einer Videokonferenz, blauer Hintergrund, Deutschlandfahne im Bild, Kanzlerin in Weinrot und das EU20-Logo war auch noch drauf zu sehen. Und dann hatte sie auch sichtlich Spaß an diesem jetzt an dieser Anmerkung. Ne?
Ich stelle mal eine These auf. Ich glaube, sie ist eigentlich super witzig, aber sie zeigt es nicht. Stimmt das?
Auch ich finde, sie zeigt es schon, zum Beispiel bei dieser Gelegenheit. Und das ist schon so, ja, das ist oft lustig mit Frau Merkel.
Aber darf man es nicht so zeigen als Spitzenpolitiker? Gehört sich Humor da in dieser Rolle irgendwie nicht?
Oder so sehr dosiert? Nicht. Aber wie gesagt, Sie haben ja nun diesen Gesprächsteil eingeleitet mit einer öffentlichen Präsentation von Humor. Insofern kann ich Ihnen nicht ganz zustimmen.
Okay, touché. Aber trotzdem, man würde jetzt nicht als erstes daran denken, dass sie irgendwie einen besonderen Humor hat oder so. Ich habe schon das Gefühl, dass sie über viele Jahre das sehr, sehr gedrosselt hat. Und ich habe sie nicht getroffen, aber man hört oft, dass sie intern sehr, sehr witzig sein soll, auch toll Leute nachmachen kann, aber das würde sie nie zeigen nach außen. Und da frage ich mich, ob das ein Muster ist, ob sie das vielleicht auch so erleben, dass sie sich manchmal eine Pointe verkneifen, weil sie denken, wer weiß, was daraus gemacht wird.
Eindeutig ja. Es gibt auch einen Lehrsatz, den jeder und jede von uns mal schmerzlich eingeprägt bekommen hat. Bitte keine Ironie. Die Gefahr bei öffentlichen Gesprächen ist schon, dass das Ironische nicht verstanden wird und dann das gar nicht als Witz rüberkommt. Das ist wahrscheinlich in der englischen Politik anders, wo eigentlich keine Rede gehalten wird ohne ein paar ironische Bemerkungen, auch selbstironische Bemerkungen. In Deutschland muss man ein bisschen darauf rechnen, dass die Ironie für bare Münze genommen wird und dann ist es gar nicht mehr spaßig.
Ist es mehr geworden? So durch Social Media oder so?
Ich glaube, das ist einfach so. Ja. Und da muss man sich jetzt auch keinen Kopf drum machen. Das ist so und dann kann man ja mit umgehen.
Aber Sie sitzen jetzt nicht hier mit so einer Schere im Kopf und denken, kann ich das so sagen, weil sonst habe ich morgen den nächsten Shitstorm am Bein.
Nein. Was vielleicht so ist, hoffe ich sogar, dass es bei mir so ist wie bei einem guten Sportler oder einer guten Sportlerin, nämlich dass das lange Training dazu führt, dass man auch Dinge instinktiv richtig macht.
Neulich gab es doch die Situation, ist doch gar nicht so lange her, auch Nachbericht aus Berlin, auf die Frage, sind Sie reich? Das ist dann noch mindestens 2 Tage auch durch diverse Medien gegangen, Ihre Antwort.
Naja, und vor allem Ihre Pointe mit der oberen Mittelschicht, die, glaube ich, der Kollege Köhr gemacht hat, die ist so völlig verpufft irgendwie an der
Stelle. Ja, da war auch eine ironische Bemerkung drin, die nicht verstanden worden ist, das muss ich mir auch vorhalten. Da gibt es auch gar nichts zu beschädigen. Ich muss überhaupt sagen, das hätte ich so, wie ich das schon 1000 Mal beantwortet habe, nämlich, dass das in der Tat sehr viel Geld ist, was ich verdiene. Das kann ja jeder nachlesen. Es steht im Gesetz, was ich verdiene. Und dass das schon lange so ist und auch ich vorher schon eine ganz gute anwaltliche Berufslaufbahn hatte, das weiß auch jeder. Insofern, da gibt es nichts drum herum zu reden. Schade, dass das so gelaufen ist, aber dann muss man das auch klarstellen, das habe ich ja gemacht.
Jetzt machen wir einen dicken Strich unter diesen Klatschbereich, wobei wir doch wirklich nochmal gucken wollten, wie das ist, wenn man in dieser Pandemie, und das ist sie leider wieder ernst, in dieser Pandemie Finanzminister ist und plötzlich mit Zahlen agieren muss und mit Schulden und mit Neuverschuldung agieren muss, die man vor einem Dreivierteljahr noch sich erstens nicht vorstellen konnte, zweitens auch da per se ausgeschlossen hätte und jetzt es aber doch machen muss. Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um? Und eine Frage schiebe ich noch davor. Wie stellen Sie sich 300 Milliarden Euro vor? Oder 315 ist, glaube ich, die Neuverschuldung in diesem Jahr alleine. Nächstes Jahr dann 96,5. Wie stellt man sich, wenn man damit zu tun hat, eine solche Summe vor?
Der Bundeshaushalt hat eine Größenordnung gehabt von so gefühlt 360 Milliarden Euro. Und wenn wir dann entscheiden, dass wir für 2020 und 2021 über 300 Milliarden neue Kredite aufnehmen, dann gibt einem das ein Gefühl für die Dimension, die das hat. Denn das ist in der Tat richtig viel Geld. Als Stapel stelle ich mir das nicht vor, sondern durch eine solche Relation. Und die ist auch wichtig, damit niemand glaubt, das sei jetzt eine kleine Summe. Das ist richtig viel Geld, das wir zusätzlich einsetzen und das wir auf dem Kreditmarkt aufnehmen. Klar ist aber auch, dass das durchaus passt zu der Politik, die ich vorher gemacht habe. Denn ich habe immer darauf bestanden, dass wir solide wirtschaften, auch wenn es um die öffentlichen Haushalte geht, damit wir in einer Krise alle Kraft haben, gegenzuhalten. Und das ist jetzt so. Das hätte ich mir nicht gewünscht, dass ich den Beweis, dass ich das genauso gemeint habe, wie ich es sage, auch antreten kann. Aber so ist es jetzt. Ja, ich habe immer gesagt, wenn eine solche Zeit kommt, muss man in der Lage sein, viel zu tun, damit Wirtschaft, Arbeitsplätze und in diesem Fall die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger beschützt werden können. Und die Finanzmärkte, über die immer so geredet wird, freuen sich darüber, weil sie das sehr gerne tun, der Bundesrepublik Deutschland Geld leihen und manchmal sogar ein bisschen was draufzahlen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir hoffen können, dass wir das bewältigen können. Denn wir hatten nach der letzten Finanzkrise, die ich ja nun hautnah schon mal als Minister begleiten konnte, damals aus dem Arbeitsministerium, eine Staatsverschuldung von 80% der Wirtschaftsleistung und werden jetzt so etwas über 70% landen. Da kann man schon hoffen, dass, wenn wir das schon mal geschafft haben, das wieder runterzukriegen auf unter 60%, sodass wir alle Stabilitätskriterien von Europa einhalten, dass uns das wieder gelingt.
Aber Sie wollten nicht nochmal Arbeitsminister werden?
Nein, das habe ich sehr gerne gemacht. Das wissen ja nicht alle, ich bin ja Arbeitsrechtsanwalt. Also bevor ich Abgeordneter wurde, habe ich, glaube ich, 13 Jahre als Arbeitsrechtsanwalt gearbeitet, sehr bewusst. Ich habe auch Sozialrecht gemacht. Das ist schon ein Thema, das mich sehr bewegt. Ich bin auch als Typ der Anwalt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und das bin ich auch jetzt noch, auch als Bundesminister der Finanzen.
Als Finanzminister in Wahlkampf zu ziehen, weiß gar nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Egal. Aber ist eigentlich ein schwieriger Job, oder? Weil man muss ja so das Geld zusammenhalten, sparen. Insofern ist, jetzt ein bisschen zynisch gesprochen, die Pandemie an der Stelle gar nicht so schlecht, oder? Weil Sie jetzt sagen können, ich verteile Geld, ich tue Leuten was Gutes.
Wenn ich wählen könnte, ob es die Pandemie geben sollte oder nicht, würde ich mich dagegen entscheiden. Aber leider ist es mit den Naturkatastrophen und Gesundheitskatastrophen so, dass sie über uns kommen und wir das gar nicht wählen können. Aber ich fände, das wäre ganz, ganz zynisch gedacht. Ich finde, das wäre zynisch gedacht. Denn tatsächlich ist das doch wirklich eine Bedrohung. Es sterben Menschen, es werden viele ihr Leben lang gesundheitlich beeinträchtigt durch dieses Virus. Und das sollten wir uns mal nicht, das sollten wir nicht so für lockere Beispiele
heranziehen. Okay, vergessen wir den Punkt. Ohne die Pandemie als Finanz, also was wäre Ihre Story gewesen als Finanzminister, der ja eher das Geld zusammenhält, warum das eine gute Ausgangsposition gewesen wäre, um die SPD in den Wahlkampf zu führen?
Neben der Tatsache, dass ich fest davon überzeugt bin, einen guten Plan für die Zukunft zu haben, über den haben wir ein bisschen ja auch gesprochen, bin ich ganz sicherlich bei der nächsten Bundestagswahl der erfahrenste Politiker, der sich um dieses Amt bewirbt. Ich war Abgeordneter. Ich war in der Führung der Fraktion als Geschäftsführer der Fraktion. Ich war schon Bundesminister. Ich war Ministerpräsident und Bürgermeister. Und ich bin jetzt erneut Bundesminister der Finanzen mit vielen auch internationalen Kontakten. Besser vorbereitet kann man sich für das Amt des Bundeskanzlers nicht bewerben.
Da hat Clara Geiwitz gesagt, als bei euch die Phoenix-Debatte lief, Sie sind ein Möbel, glaube ich. Ein altbewährtes Möbelstück der deutschen Politik. Und ich glaube, sie hat es wertschätzend gemeint. Aber
ich weiß, sie hat es wertschätzend gemeint.
Man hätte es aber auch anders verstehen können, oder? Also, dass man es so ein bisschen verstaubt schon. Also
wenn der Satz nicht schon belegt wäre, würde ich jetzt sagen, Sie kennen mich.
ist witzig oder interessant. Wird das so Ihre Linie sein, zu sagen, ich bin jetzt Merkel 2.0, Sie kennen mich?
Nein, aber es gibt eigentlich keinen Journalisten und keine Journalistin, die dieses nicht schon irgendwo mal gesagt hat oder darüber spekuliert hat oder sich Gedanken gemacht hat. Und ich nehme das auch an, denn wir haben ja gut zusammengearbeitet. Wir sind, das sollte man sagen, nicht zufällig in unterschiedlichen Parteien, das gehört ja auch dazu. Aber wenn man als Mann mit einer erfolgreichen Frau verglichen wird, ist das für jemanden wie mich, der sich auch als Feministin versteht, eine tolle Sache.
Das wollte Frau Merkel ja nicht sagen, mal, dass sie Feministin ist.
Tja. Ich bin ja in der SPD. Ja.
Und keiner,
du kannst auch mal wieder was sagen. Ne?
Ja, du hast ja das jetzt hier angesteuert. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich hätte dich vorhin gefragt, es läuft dann offensichtlich nach dem, was wir hören von Olaf Scholz, es läuft schon auf einen sehr personalisierten Wahlkampf hinaus, oder nicht?
Ich glaube, das wird total spannend, in der Tat.
Wir reden ein bisschen über ihn.
Das, ja, genau. Ich glaube, das sind genauso die verschiedenen Narrative, wenn man so will, auch wenn das immer so ein blödes, böses Wort ist, die da nächstes Jahr konkurrieren werden. Denn auch das ist ja sozusagen ein Wahlkampf. Worum geht es überhaupt bei einer Wahl? Und das, was Sie gerade gesagt haben mit Blick auf Frau Merkel, könnte man ja so lesen, dass man sagt, ich habe die Erfahrung, ich stehe für gutes Regieren, ich stehe für Kontinuität. Und deswegen, das ist ja vermutlich die Hoffnung, die Sie damit verbinden, rutschen dann auch irgendwann bestimmte Umfragewerte oder Wählerinnen und Wähler, die ja die Stimmen dann abgeben, vielleicht von der Union zur SPD. Während die Union natürlich sagen wird, nee, wir sind die Kontinuität, wir, egal wer es dann sein wird, wir stehen für Kontinuität. Während vielleicht Frau Baerbock oder Herr Habeck dann sagen, nee, wir stehen aber eben genau nicht dafür, sondern wir stehen für einen Bruch mit dem, wie es bisher war. Ich glaube, das könnte so ein wenig der Kampf um das Narrativ sein.
Könnte eine Klatschfrage dranhängen. Genau. Wer von den Fünfen, die er jetzt gerade aufgezählt hat, wäre Ihnen denn am liebsten?
Ich nehme es, wie es kommt.
Ja, ist klar. Da haben Sie ja auch keine Sie Wahl. Jetzt
hier, wenn hier ein Schweinchen stehen würde, 5 Euro reinzahlen. Ja. Aber eins.
Man kann das gar nicht vorhersehen und ich will das auch nicht. Ich habe schon ganz viele Leute gesehen, die bei der Union diskutiert wurden als die erfolgreichen Nachfolger oder Nachfolgerin und das hat sich dann alles gar nicht bewahrheitet. Insofern macht das gar keinen Sinn. Ich konzentriere mich auf das, was ich selber darstellen kann, wenn ich mich um dieses Amt bewerbe und ich konzentriere mich auf das, was die SPD und ich gemeinsam erreichen wollen. Ich habe einen Plan für die Zukunft, für die 20er Jahre. Und um den geht es ja auch, wenn abgestimmt und gewählt wird. Und das sollte beides zusammenkommen. Das ist ja auch die Auflösung dann für Ihre Frage, was man so alles erörtern kann. Meinetwegen machen Sie Mann. Aber entscheidend ist, dass wir 2 Angebote miteinander verbinden können. Sehr viel Erfahrung, die auch, glaube ich, parteiübergreifend akzeptiert wird. Kombiniert mit einem Plan, wie es gut geht für unser Land.
Sie waren ja am Sonntag bei Anne Will, Merz, Baerbock und Sie. Hat es Ihnen gefallen?
Es war eine nette Runde.
Haben Sie Sorge, dass es ein TV-Duell geben wird zwischen den anderen beiden und Sie sind nicht dabei?
Nein. Im Übrigen wird es, umso näher der Wahltermin rückt, auch für alle klar sein, es geht schon darum, dass wenn man seine Stimme einer Partei gibt, sollte man das nach dem Kriterium machen, wen man als Regierungschef haben will und welche Partei die Regierung führen soll. Und da hat die SPD die besten Aussichten, wenn sie diese Linie konstant verfolgt und die lange Zeit bis zur Wahl nutzt, die wir hier diskutiert haben.
Aber dann müssen sie schon ziemlich schnell auf Platz 2 kommen, oder? Damit genau so eine Dynamik, dass es eigentlich um 2 andere geht, die um dieses Amt kämpfen, gar nicht erst aufkommt.
Oder? Wir haben gute Gründe gehabt, früh zu entscheiden, wer Kanzlerkandidat der SPD werden soll. Und Sie unterstreichen die Richtigkeit unserer gemeinsamen Entscheidung.
Da sind wir am Ende. Weil das kriegen wir jetzt nicht mehr durch. Wir hatten noch die Zahl der Woche vorgehabt und wir hatten 2 im Angebot gehabt, nämlich einmal die
0
und einmal die 6. Das wäre dann bezogen gewesen. Guck da, jetzt freut er sich wieder. Sagt aber nichts irgendwie. Ich habe dann gesagt, wir hätten auch die 16 nehmen können. Irgendwie, das hat aber den Kollegen Faas etwas irritiert. Damit wäre irgendwie das jugendliche Alter von Youssoufa Moukoko gemeint gewesen, der endlich 16 ist und damit endlich dem Kader der ersten Mannschaft des BV Borussia Dortmund angehören darf und deswegen auch am Wochenende hier nach Berlin reist und möglicherweise sogar schon auf der Bank sitzen darf im Spiel gegen Hertha. Samstag 20.30 Uhr.
Gehen Sie auch
Fußball ist nicht so ihrs, ne?
Ich gucke Fußball und habe auch immer mitgefiebert mit den Hamburger Vereinen.
Gehen Sie auch in die Kabine, wenn wir wieder Weltmeister werden, zu der Mannschaft?
Wobei das Risiko gerade klein ist.
Das stimmt. Na, das hoffe ich mal nicht. Und ich finde, das geht auch bei diesen Sachen immer darum, dass man das machen muss, was aus der Perspektive derjenigen, die sich dort anstrengen, das Richtige ist. Es geht ja nicht um einen selbst, sondern um die Männer, die da gespielt haben und eine große Leistung vollbracht haben.
Den Kollegen vom Machiavelli-Podcast Politik und Rap haben Sie versprochen, dass Sie wiederkommen, auch als Bundeskanzler. Können wir Ihnen dieses Versprechen auch abnehmen? Wir würden auch beim Sie bleiben, anders als die Jungspunde.
Jo.
Super. Dann bedanken wir uns für heute. Es ist sehr schnell rumgegangen und es war sehr interessant.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir wissen es sehr zu schätzen.
Alles Gute.
Für Sie auch.